liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Es ist schön, wenn man wieder bei solchen Veranstaltungen alte Gesichter sieht. Es beruhigt mich, wenn ich sehe, je älter man wird, umso weiser wird man. Das heißt, es gibt Perspektive. Das ist etwas Schönes beim Verband, so Freundinnen und Freunde wiederzutreffen. Meine Aufgabe ist es, zunächst einmal an die Workshops heran und dann gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern dieser Workshop-Moderatoren auch in die Workshops einzuladen. Ich bin noch ganz angetan von diesen einführenden Aktionen einerseits. Mich hat dieses Ballett sehr stark an das Buch von Sennett, den amerikanischen Soziologen, erinnert, der das Buch über den flexiblen Menschen geschrieben hat und so irgendwie die Frage gestellt hat, wie weit kann man Menschen überhaupt biegen? Und ich war erstaunt, wie biegsam Menschen sein können. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Bei der zweiten Performance hat man dann gesehen, dass die Menschen dann auch sehr schnell verschwinden und dann nur mehr Hüllen übrig bleiben. Das hat dann wieder gezeigt, dass doch etwas dran ist in dem, was Sennett schreibt. Und dahinter sind ja diese paradigmatisch neuen Wörter abgelaufen, die ja dieses Spannungsfeld aufgezeigt haben. Und dieses Paradigma hat ja auch Kollege Dubs dann sehr schön entfaltet, wobei ich hier noch sehr viel nachdenke. Ich bin noch angetan, letzte Woche war ich in Schweden und habe ich dieses Paradigma im Bereich der Polizei kennengelernt. So im Hinblick auf unsere Vorbereitung habe ich gedacht, was ist Ergebnisorientierung bei der Polizei? Und zwar werden die daran gemessen, wie viel Alkotests sie durchführen. Und das hat zunächst so ausgeschaut, dass geschaut worden ist, wie viel dieser Blas, sind das Rohre oder dieser Blasröhrchen, sie bestellen. Das ist ein Indikator, wie viele Alkotests sie durchführen. Dann hat sich sehr schnell gezeigt, die haben dann mehr bestellt, als sie gebraucht haben und haben das, so wie der Postler mit der Werbematerialien, die er dann irgendwo ablegt und die anderen, dann braucht er nicht, die überall hinzutragen. Dann sind die von der Qualitätssicherung draufgekommen, dass die das ja nur horten und dann irgendwo versuchen, anderweitig wieder loszuwerden. Dann haben sie überprüft, die Menge der Alkotests, wie viel dieser Röhrchen auch gebraucht worden sind, also nicht nur angefordert worden sind. Und die haben langsam gesagt, wie viele Leute muss ich jetzt noch testen, dass ich zu meinem Standard komme, zu dieser Benchmark. Und dann haben sie begonnen, selber zu blasen, um die Zahl zu erhöhen. Und dann haben sie aber gemerkt, wenn sie diese Standards erreichen wollen, geht ihnen bald die Puste aus. Dann haben sie angefangen beim Fahren, die beim Autofenster hinauszuhalten und gemerkt, zwischen 65 und 70 Stundenkilometer entspricht es ungefähr der Blaskraft eines Menschen und sind dann auf diese Idee gekommen. Und daran sieht man, wie kreativ Systeme und Menschen werden können, wenn man sich in die Ergebnisorientierung einlässt. Und das hat auch Kollege Dubs sehr schön gesagt, dass man nicht nur hinten schauen kann, welche Standards, welche Kriterien, welche Indikatoren setze ich an. Und ich habe hier als Eingangsbild eine Pflanze gewählt, die in meinem Garten, die deswegen für das Thema Ergebnisorientierung Sinn macht, weil diese Pflanze blüht nur einmal und das in der Nacht, nämlich die Königin der Nacht. Das heißt, den Luxus, das Ergebnis nur dort zu zeigen, wenn eigentlich niemand zuschaut. Gott sei Dank war es hier Tag und ich habe das Foto machen können. Aber es ist so beeindruckend, wenn man so tagtäglich nur die Stacheln des Geschehens erlebt und dann trotzdem immer wieder darauf vertrauen kann, dass dann bei entsprechender Pflege, und hier hängt natürlich auch die ganze Biografie meiner Familie mit, wenn ich zurückdenke, wie das aus dem Garten meiner Mutter kommt, die in der Zwischenzeit einen Schlaganfall hat, wo man dann anders nachdenkt über das Leben schlechthin. Unser Thema ist aber ergebnisorientierte Lehrerinnenfortbildung und die Frage ist, wie kommt die Lehrerfortbildung zu diesem Ergebnis? Und wir haben heute Vormittag beziehungsweise vorher schon gehört, wir brauchen einerseits Menschen und andererseits haben wir immer auch mit Systemen zu tun. Und die Frage ist, wie kann ich Menschen in der Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung entsprechend zu einem Ergebnis führen und welche Systembedingungen sind erforderlich. Und dazwischen, das werden alle erraten haben, liegt das Schlüsselwort Lernen. Das ist ja auch ein aus meiner Sicht produktives Ergebnis dieser ganzen Paradigmenveränderung, dass man genauer hinschaut, was passiert hier überhaupt. In der Wissenschaft hat sich hier der Begriff professionelle Lerngemeinschaft für die Seite des Menschen konstituiert, nämlich Professionelle zusammenzubringen. Und hier stellt sich ja die Frage, und wir haben das bei der Fortqualifizierung von Schulleiterinnen und Schulleitern gesehen, dass man hier mit gestandenen Schulleitern eigentlich nicht mehr Fortbildung machen kann und sie auch nicht mehr qualifizieren kann, sondern dass es darum geht, wie kann man jetzt diese Expertinnen und Experten mit Ergebnissen in eine sinnvolle Beziehung bringen, damit sie selber nachdenken, um diese Ergebnisse zu verbessern. Und auf der Seite des Systems hat sich der Begriff lernende Organisation eingebürgert. Und jetzt ist immer die Frage, schafft es die Lehrerfortbildung? Wir haben ja aus der vorigen Rückfrage gehört, nur das System zu bedienen, wird noch nicht die Ergebnisse verbessern, nur Menschen entsprechend zu stärken und zu fördern, wird auch noch nicht dazu beitragen. In einem größeren Projekt, wo ich das Privileg hatte mitzumachen, das heißt Leadership for Learning, und die Grundidee war, wie kann Leadership tatsächlich auch Konsequenzen auf das Lernen haben, denn wir haben bei unserer damals vor 15 Jahren begonnenen Ausbildung von Schulleiterinnen und Schulleitern immer eher geschaut, wie können sie überhaupt in ihrer neuen Rolle als Führungspersonen, zum Teil als Primus inter pares, diese schwierige Herausforderung annehmen, mit ehemaligen Kollegen in einen Entwicklungsprozess einzutreten. Und aus diesem Projekt haben wir herausgefunden, es geht darum, dass wir drei Ebenen verbinden müssen, nämlich einerseits das Lernen der Schülerinnen und Schüler, wenn wir zu einem Ergebnis kommen wollen, nämlich bis zu den Schülern. Wie lernen die Profis, also die Lehrerinnen und Lehrer, die Schulleiter, die Schulaufsicht, und noch schwieriger, wie lernen Systeme? Und erst wenn es möglich war, hier eine Verbindung herzustellen, haben wir gemerkt, hat sich so etwas wie Wirksamkeit abgezeichnet, wobei ich hier noch vorsichtig bin, denn dieses Projekt hat noch nicht diese Länge, dass ich mich überhaupt getraue, das Wort Wirksamkeit zu verwenden, aber zumindest sind es Anzeichen, die zeigen, Leadership reaches learning. Und diese drei Ebenen, das Lernen der Schülerinnen und Schüler, der Lehrerinnen und Lehrer etc. und das Lernen des Systems, braucht jeweils eine starke Lernumgebung. Das heißt, es müssen bestimmte Voraussetzungen gegeben sein, die das Lernen unterstützen. Und wiederum diese drei Ebenen, wie eine Geburtstagstorte mit drei Stockwerken, sollten in irgendeiner Form alle berücksichtigt werden. Und zusätzlich haben wir gesehen, dass es fünf Schlüsselaspekte sind, die berücksichtigt werden sollten in einem solchen Prozess. Der erste ist, in allem, was man tut, sollte der Fokus auf dem Lernen sein. Das heißt, was immer gerade Sache ist, eine Entscheidung zu treffen, eine Fortbildungsmaßnahme zu setzen, immer dran zu denken, was heißt das in der Kette, wenn man es durchdenkt, bis zu den Schülerinnen und Schülern, was heißt das für das Lernen für uns und was heißt das für das Lernen für das gesamte System. Das Zweite, es braucht unterstützende Bedingungen, das heißt, hat ja auch Kollege Dupp sehr schön herausgearbeitet und empirisch nachgewiesen, ich kann nicht einfach vertrauen, dass das funktioniert, sondern ich muss unterschiedliche Maßnahmen setzen, die wiederum individuell sehr unterschiedlich sind. Es braucht einen wirksamen Dialog. Wir wissen ja, in unserer pädagogischen Arbeit ist der Dialog das konstitutive Element eines Co-Konstruktionsprozesses, sei das, dass man Buber hernimmt oder sei das, dass man Ruth Kohn hernimmt. Sie alle haben durch den Dialog ihre Wirksamkeit erreicht. Dann Leadership has to be shared, das heißt, es kann nicht eine Person jetzt diese gesamte Führungsverantwortung übernehmen und diesen Prozess in Gang bringen, sondern geteilte Führung, bis hin, wiederum wenn man diese drei Ebenen hernimmt, dass die Schülerinnen und Schüler selber auch Leadership übernehmen. Das ist etwas, glaube ich, was man im Gegensatz zum angloamerikanischen Raum bei uns viel zu wenig fördert, nämlich Student Leadership als ein wichtiges Element der Selbstverantwortung für den Lernprozess zu unternehmen. Und wenn ich von Verantwortung spreche, ist als fünftes noch herausgekommen, die Übernahme von Verantwortung auf jeder Ebene dieser drei Ellipsen muss Verantwortung, die kann nicht delegiert werden, sondern muss durch das ganze System gehen. Auch das haben wir heute schon gehört. Und das Wort Agency, das sich sehr schwer ins Deutsche übersetzen lässt, wenn man zurückgeht so auf dieses Spannungsfeld zwischen Agency und Structure, wenn man Giddens und ähnliche anschaut. Also wie kann das Individuum, der Einzelne in der Struktur überhaupt Oberhand gewinnen und selber Aktivitäten zu setzen. Diese fünf Schlüsselaspekte sind in einem internationalen Projekt, wo Kolleginnen und Kollegen und Schulen aus Nordamerika bis Australien mit dabei waren, haben sich überall als wichtige Elemente dieses Leadership for Learning im Systembezug gezeigt. Was sich natürlich auch zeigt, und da zitiere ich einen Österreicher, der leider zur Zeit des Faschismus unser Land verlassen musste, Heinz von Förster, der gesagt hat, Lernen ist das Persönlichste auf der Welt, es ist so eigen wie ein Gesicht oder wie ein Fingerabdruck, noch individueller als das Liebesleben. Wenn man dann, wenn Sie sich wieder erinnern, an diese Kugel in der Mitte zwischen System und Menschen, was für eine Herausforderung es ist, jetzt tatsächlich hier über Lehrerfortbildung zu einer Ergebnisorientierung zu kommen. Und wenn man denkt, wie viele Fingerabdrücke gibt es von Kindern, von Lehrerinnen und Lehrern, die Fingerabdrücke von Systemen können wir noch schwer abbilden, dann zeigt es, was für eine Herausforderung es ist, hier tatsächlich auch auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Als ich Jugendlicher war Dennis the Menace so die Kultfigur, der gesagt hat, the trouble with learning is it's always about something that you don't know. Und das ist ja das große Problem in der Schule, dass die Lehrpersonen immer schon die Antwort wissen und dadurch eigentlich nicht aus dieser nicht wissenden Perspektive einen wirklichen Lernprozess in Gang bringen, sondern immer nur asking the obvious über das fragen, was eh schon klar ist. Und dadurch kommt es dann immer stärker zu einem Schullernen anstatt zu einem Lebenslernen. Ich gebe dann immer wieder die Aufgabe und sage, die Lehrer dürfen oder die Studierenden, sie dürfen nur Fragen stellen, wo sie selber nicht die Antwort wissen. Und dann verändert sich der Unterricht radikal, weil plötzlich die Schülerinnen und Schüler die Fragen stellen. Und das ist wichtig, dass wir immer wieder solche Stolpersteine einbauen, denn es geht darum, wie kommt man nämlich von der unbewussten Inkompetenz zu einer bewussten Inkompetenz. Und das ist die erste Phase, wenn tatsächlich Lernen immer mit dem zu tun hat, dass ich es noch nicht wissen kann. Und ich werde dann später noch einmal darauf zurückkommen, wie wichtig es ist, kreative Interventionen zu setzen, die diesen bewussten Schritt von der unbewussten Inkompetenz in die bewusste Inkompetenz machen. Ja. Da knüpfe ich auch an, wieder was Kollege Dubs gesagt hat. Ja, jeder Einzelne muss den Sinn sehen, muss draufkommen, warum das relevant ist und muss dort angesetzen. Weil meistens hat die Lehrerfortbildung in diesem Quadranten links oben begonnen, nämlich es ist eine bewusste Kompetenz zu vermitteln, weil eine neue Methode oder die Standards oder was immer gefragt wird. Wenn das aber nicht von der unbewussten Inkompetenz in die bewusste Inkompetenz geht, dann ist das etwas, wo ich sehr viel vom Lernprozess auslasse. Und dann natürlich sollte daraus wieder eine unbewusste Kompetenz werden, wo dann allerdings die Gefahr ist, dass schon wieder die nächste unbewusste Inkompetenz ist. Das heißt, das Problem beim Lernen ist ja immer, dass man jemanden aus der Phase der Zufriedenheit in die Unsicherheit bringt. Das heißt, ich muss meine Komfortzone verlassen. Das braucht sehr viel Vertrauen. und braucht diese Vertrauensphase, um zur Sicherheit zu kommen und dann nicht mehr nachdenken zu müssen. Das wissen wir ja alle genug. Wenn wir jetzt genauer anschauen, wie kommt man überhaupt von der unbewussten Inkompetenz zur bewussten Kompetenz? Es ist nie diese diagonale Linie, sondern es sind die Lernprozesse immer sehr unterschiedlich. Der eine muss zunächst etwas tun und dann darüber reflektieren und verstehen, warum das so und nicht anders läuft. Beim nächsten ist es so, der muss das zunächst einmal verstehen, bevor er selber die ersten Schritte setzt. Und beim dritten ist es wieder anders und bei jedem Einzelnen anders. Und deswegen sind auch diese Ansätze in der Fortbildung immer stärker, die dort ansetzen, wo die Menschen auch tatsächlich arbeiten. Und ich wiederhole, durch eigene Präsentation, durch Beobachtung, durch Besuche und dann schließlich durch das selber Ausprobieren.